Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Sausan Cebli, Sozialdemokratin, frühere Staatssekretärin in Berlin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales und Autorin. Vor kurzem erschienen ist ihr Buch mit dem Titel Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Sausan Cebli, herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir werden über die Erfahrung sprechen, die Sie da in diesem Buch schildern und natürlich auf die Themen des Tages schauen heute an diesem 9. Mai, der ja der Tag des Sieges ist, also Ende des Zweiten Weltkrieges, wie er heute in Moskau beispielsweise gefeiert wird, der auch der Europatag ist, der 9. Mai. Und auch das ist der 9. Mai, der Tag der verlorenen Socken. Vor 25 Jahren von zwei Britinnen ausgerufen, Frau Cebli, die es offenbar leid waren, dass irgendwie beim Waschen am Ende dann doch irgendwie ganz häufig nur eine da ist und nicht beide. Kennen Sie das Phänomen?
Ja, ich habe aber ehrlich gesagt sehr spät erst verstanden, dass das tatsächlich mit der Waschmaschine zu tun hat und habe mich immer gefragt, was mache ich denn mit den ganzen Socken? Was passiert denn mit den Socken?
Ja. Aber ist es die Waschmaschine? Also ich meine, das wäre natürlich die schöne Lösung, dass sie die auffrisst, ne? Oder irgendwie.
Aber wo sind denn die Socken?
Tja, gute Frage, ne? Also ich glaube, es gibt so ein Lost Sock and Found, ne? Das wäre wahrscheinlich gut. Also ich habe das zu Hause, dass ich dann immer die einzeln hinlege in der Hoffnung, dass die andere doch nochmal irgendwann auftaucht.
Ja, und nach einem Jahr gebe ich es auf und dann sind sie alle weg.
Aber apropos aufgeben, ne? Ich hatte mal den ganz großen Plan, irgendwie, keine Ahnung, so 20 Paar komplett identische Socken zu kaufen und alle anderen auszusortieren, zu Putzlappen zu machen, damit sozusagen dieses Spiel endlich vorbei ist. Aber ich habe es nie umgesetzt.
Ja, es ist aber wirklich ein Phänomen, egal mit wem man spricht, das ist immer ein Thema, wo und alle klagen darüber. Also es ist ein Phänomen, ja.
Also meine Damen und Herren, Sie können nicht darüber klagen, dass wir hier nicht Alltagssorgen ansprechen im Deutschlandfunk Kultur am Mittag. Wir werden aber auch noch andere Themen ansprechen mit Sausan Cebli heute. Eine Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Morgen kommen ja Bund und Länder zusammen, also die Chefs, Kanzler und Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten, um ein zunehmend drängendes Problem zu lösen, nämlich die wieder deutlich gestiegene Anzahl von Menschen, die hier Zuflucht suchen und wie wir das alles organisiert kriegen. Die Länder haben sich jetzt offenbar schon mal untereinander geeinigt, was sie sich alles vom Bund wünschen. Da geht es natürlich vor allem auch um Geld. Ich schaue drauf mit der Sozialdemokratin Sausan Cebli, frühere Staatssekretärin für Internationales in Berlin, geboren 1978 in dieser Stadt in Berlin, als Kind einer geflüchteten palästinensischen Familie. Frau Cebli, das unterscheidet Sie ja von eigentlich allen, ich glaube, ich kann sagen, von allen Politikerinnen und Politikern, die das da heute verhandeln, auch von fast allen Journalistinnen und Journalisten, die auf dieses Thema schauen, so wie ich. Sie haben eben die Fluchterfahrung so ganz nah in Ihrer Elterngeneration. Ich glaube, ich muss gar nicht fragen, verändert das Thema oder den Blick auf ein solches Thema, sondern wahrscheinlich vor allem, wie verändert das den Blick?
Also ich glaube schon, dass ich anders auf das ganze Thema Migration, Flucht und Vertreibung blicke, einfach aus biografischen Hintergründen, dass ich beim Thema Abschiebung wahnsinnig sensibel reagiere, weil mein Vater selber zweimal abgeschoben wurde und wir als Familie auch 15 Jahre staatenlos waren. Das damalige politische System hat zumindest nicht dazu beigetragen, dass man den Aufstieg in Deutschland schaffen kann. Und wenn ich heute sowas höre, wie Menschen sollen abgeschoben werden, Familien werden auseinandergerissen, da reagiere ich super sensibel. Ich finde, auf der einen Seite ist es richtig zu schauen, dass wir geregelte Migration haben, dass es in Deutschland funktioniert. Ich meine, es fängt ja nicht nur damit an, dass die Kommunen die Geflüchteten aufnehmen, sondern die Kinder müssen zur Schule gehen. Es muss eine Arbeitsmöglichkeit geben für die Menschen. Ich finde es auch richtig, dass die Länder ganz klar sagen, sie fordern weiterhin die Unterstützung des Bundes mit Geldern, weil dieses Land bräche ja zusammen, wenn die Kommunen und die Städte nicht liefern würden bei der ganzen Frage, wie wir umgehen mit den Geflüchteten. Also sie müssen liefern und wir alle sind davon abhängig, dass das auch funktioniert. Ich finde es auch richtig zu sagen, man verhandelte auf der europäischen Ebene gemeinsam darüber, wie wir ein solidarisches System schaffen, weil auch andere EU-Mitgliedstaaten da in der Verantwortung sind. Aber ehrlich gesagt, aus meiner Zeit bei Frank-Walter Steinmeier, wo ich Sprecherin war, 2015 zu der Zeit, als wir die Flüchtlingskrise hatten, wir haben ja jahrelang versucht, mit Europa da eine Einigung zu finden. Und das, was mit den Geflüchteten heute passiert an den Außengrenzen, ist nicht menschenwürdig. Und das finde ich, wirklich dramatisch. Da hat Europa auch eine Verantwortung als Wertegemeinschaft. Mhm.
Darf ich da gerade nochmal nachfragen, weil Sie beschreiben das in Ihrem Buch, über das wir noch sprechen werden, dass Sie als Schülerin, als Kind immer die Sorge hatten vor der Abschiebung Ihres Vaters. Sie sagen, das ist dann zweimal in der Tat passiert. Das heißt, er war dann wirklich, er musste weg aus Deutschland.
Ja, ich war fünf, als Beamten kamen, meinen Vater von zu Hause abgeholt haben und in die Abschiebehaft gesteckt haben. Und ich war mir gar nicht bewusst, wie lange er denn das erste Mal weg war. Erst als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mit meinem Bruder gesprochen und habe gefragt, sag mal, wie lange war Papa denn weg? Und dann sagte er, ein Jahr. Mhm. Und ich habe das so verdrängt in den Zeiten jetzt in den letzten Jahren. Und das zweite Mal war ein halbes Jahr weg und er hat immer wieder den Weg zurückgefunden zum Glück. Und irgendwann hat ein Anwalt sich eingesetzt, dass er bleiben durfte. Die Politik dahinter war, wir reißen Familien auseinander, damit sie alle gehen. Mhm. Und das war echt brutal.
Und die Politik heute, also Sie haben es ja gesagt, jetzt wird natürlich wieder viel von Abschiebung gesprochen. Es gibt übrigens auch von Olaf Scholz, SPD-Bundeskanzler ja immerhin, also Ihre Partei, jetzt offenbar da auch den Plan da morgen vorzulegen vor den Ministerpräsidenten. Wir werden das zügiger machen, wir werden das schneller machen. Und jedes Mal, ich meine, man merkt das an Ihrer Geschichte, stecken da einzelne Schicksale dahinter. Aber gleichzeitig sieht man natürlich den politischen Druck, der da auf den Regierenden lastet, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ja, offenbar müssen wir da Entscheidungen treffen und die werden dann, ja, wie werden die getroffen? Die werden natürlich nicht im Ansehen oder entlang von Regeln getroffen, die halt häufig die persönliche Situation gar nicht vernünftig berücksichtigen können.
Doch, das muss aber sein. Wichtig ist, dass wir Leute, dass wir Menschen nicht jahrelang hier in so einer ungeklärten Situation lassen. Ich habe mich jetzt mehrfach in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass Familien nicht abgeschoben werden, wo der Vater hier arbeitet, die Mutter arbeitet, die Kinder hier zur Schule gehen. Ich meine, demografisch bedingt brauchen wir diese Menschen auch für den Arbeitsmarkt und demografisch gesehen sollten wir daran arbeiten, dass die Integration dann auch funktioniert. Also entweder wir beschleunigen die Verfahren so, also wenn es kein Recht, Bleiberecht gibt, dann müssen Behörden dafür sorgen, dass die Verfahren ganz schnell abgeschlossen werden. Aber man kann nicht Menschen jahrelang hier halten, in der Ungewissheit, was dann passiert, so wie die es bei uns gemacht haben, und dann erwarten, dass die Integration, dass das Zusammenleben von allen funktioniert. So funktioniert das eben nicht. Mhm. Und wir können ja nur hoffen, dass Menschen zu uns kommen, denn auch im Rahmen einer geregelten Migration, die bei uns leben wollen, arbeiten wollen, gemeinsam dieses Land nach vorne bringen wollen. Und ich glaube, das ist halt eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Ich verstehe die Verantwortung auch des Bundeskanzlers und der Politik, dass da mehr passieren muss. Aber so wie wir gerade sprechen, insgesamt, die negative Konnotation, wenn wir über Migration sprechen, das ist hochproblematisch, finde ich.
Weil Sie es gerade selber angesprochen haben, damals 2015, als Sie als Sprecherin von Frank-Walter Steinmeier damals Außenminister gearbeitet haben, die Flüchtlingssituation damals, haben Sie da manchmal jetzt den Eindruck, oh, wir laufen schon wieder auf eine Situation zu, wo es ja gesellschaftlich rau wird, also wo die Debatte dann so wird, dass da politisch auch richtig Schaden entsteht? Oder haben Sie das Gefühl, da gibt es auch Lehren, also dass es diesmal anders läuft?
Also wir können die Zahlen schon mal gar nicht miteinander vergleichen. Also so viele Menschen, wie 2015 zu uns gekommen sind, kommen jetzt nicht. Und ich glaube, das wird es auch so nicht mehr wiedergeben. Die Städte und Kommunen, Länder und der Bund haben verstanden, Lehren daraus gezogen, wie wir das anders machen. Und ich kann mich ja auch an total tolle Geschichten erinnern, 2015, 16, wie...
Ja, auf jeden Fall, gerade am Anfang.
Bürgerschaftlich,
ne?
Ja. Genau, wir haben gesehen, wie engagiert Menschen in diesem Land sind, wie sie mit anpacken, uns ja heute auch als Geflüchtete aus der Ukraine gekommen sind, haben ja wieder Menschen da gestanden und haben sie am Bahnhof empfangen und ich vertraue darauf, dass dieses Land auch immer dieses schöne Antlitz zeigen wird, das Herz zeigen wird für Geflüchtete. Auf der anderen Seite muss Politik, müssen die Kommunen, müssen die Städte liefern. Mhm. Bedeutet, zu helfen beim Ankommen, Kinder in die Schule, Kita, Kinder in die Kitas, Arbeit für die Väter, für die Mütter etc. Das ist eine gigantische Aufgabe, die jenseits von wir begrüßen sie da vonstatten gehen muss. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir gelernt haben aus den letzten Jahren und die Fehler, auch die Behördenfehler nicht wieder passieren werden.
Aber die Tatsache, was Sie angesprochen haben, dass wir jetzt nicht so hohe Zahl haben wie 2015, muss man ehrlicherweise sagen, liegt auch daran, dass andere Zäune gebaut haben, dass sie die Grenzen dicht gemacht haben.
Auch das ist richtig. Ja, das muss man immer auch im Blick haben. Ich finde es eigentlich ganz gut, wie Deutschland in den letzten Jahren damit umgegangen ist. Deutschland hat in Europa wirklich die größte Verantwortung getragen mit einigen wenigen Mitgliedstaaten. Und es ist gut, dass wir jetzt auf europäischer Ebene gemeinsam verhandeln, wie wir das als Europa insgesamt tragen können. Es kann nicht an einzelnen Mitgliedstaaten hängen und es können sich nicht auch Einzelne da aus der Verantwortung stehlen, wie es in den letzten Jahren passiert ist.
Es gibt eine Nachricht vom Wochenende, die erstmal vor allem in Brandenburg und Berlin für Aufmerksamkeit gesorgt hat, mittlerweile aber auch bundesweit Reaktionen hervorruft. Es geht um die Reise einer Berliner Schulklasse, einer 10. Klasse in ein Landschulheim an einem See im Brandenburger Süden. Diese Berliner Klasse hat sich da vorbereiten wollen auf die Mathe-Abschlussprüfung der 10. Klassen. Das war der Plan, bis dann eine andere Gruppe, nämlich Jugendliche, vor allem da von vor Ort, erst mit rechten Parolen gepöbelt haben, dann offenbar auch physisch gewalttätig wurden. Alles ausgelöst durch die Tatsache, dass diese Klasse halt so war, aussah, sich präsentiert hat, wie eben Klassen aus Großstädten heute häufig aussehen. Mädchen, die da auch mit Kopftuch dabei waren und Jungs, die vielleicht irgendwie mit dunkleren Haaren da waren, als vielleicht das dem deutschen Standardbild der Jugendlichen, die da versammelt waren, entsprach. Sausan Schäbli ist mein Gast, heute Politikerin und Autorin, die ja selbst immer wieder auch Anfeindungen erlebt hat. Konnte man bei Ihnen sozusagen auf den Social-Media-Kanälen sehen, kann man in Ihrem Buch lesen. Was geht Ihnen bei einer solchen Meldung durch den Kopf?
Mich macht das natürlich traurig und wütend, aber ich weiß auch, das sind alles keine Einzelfälle. Heute wurde ja die polizeiliche Kriminalitätsstatistik veröffentlicht und wir haben einen Höchststand an politisch motivierter Kriminalität im rechten Bereich. Wir haben hier ein Problem, gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Antworten, die wir bisher darauf gegeben haben, genügen. Ich finde, dass das jetzt auch mal ein Ereignis ist, wo wir uns alle fragen müssen, wie müssen wir auch unsere Jugendarbeit besser gestalten? Wir haben ja bei den letzten Wahlen auch gesehen, dass junge Menschen stark dazu tendieren, nicht nur tendieren, sondern sie haben faktisch die AfD gewählt. Also die AfD lag bei vielen jungen Menschen vor der CDU sogar. Und wir haben darüber gesprochen und geschrieben, aber im Prinzip haben wir danach einfach weitergemacht. Und danach ist nicht so viel passiert. Und jetzt erleben wir so einen rassistischen Vorfall oder rassistische Vorfälle, die die junge Menschen betreffen. Und ich hoffe, dass das jetzt so auch eine Art Weckruf ist, dass wir da ganz klar gegensteuern müssen und auch Maßnahmen entwickeln, wie wir junge Menschen zurückholen, auch in den Ostländern.
Ich glaube, die da heute in der Bundespressekonferenz versammelt waren, nämlich einige Initiativen und Verbände, die muss man nicht aufwecken, sondern die haben sich heute genau versammelt, um eben auch darüber nachzudenken, was man tun könnte. Ich spreche das an, weil wir das nämlich heute gesehen haben als Termin, Wladimir Balzer in unserem Hauptstadtstudio dahin geschickt haben, damit er uns davon berichten kann. Und Wladimir, dieser Brandenburger Vorfall, der war dabei auch erstmal Thema. Ne? Mit welchen Reaktionen?
Der war Thema, aber letztlich griff das auf, was wir gerade gehört haben von Sausan Schäbli, nämlich dass es nur die Spitze des Eisberges ist. Also ganz konkret wollte man sich da von den Vereinen dort nicht dazu äußern, weil der Fall ja noch relativ frisch ist, aber sagte eben, ja, das ist die Spitze des Eisberges. Und was heute zu hören war, dass es eben noch nie so viele rassistische Übergriffe gab überhaupt. Es werden nämlich täglich 5 Menschen Opfer rassistischer Übergriffe. Pro Einwohner ist der Osten der Republik auch vorne, vor allem Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Also das letzte Jahr 2022, darauf bezieht sich ja diese Statistik, ist das mit den meisten Übergriffen, zumindest seitdem sie registriert werden, von diesen NGOs zum Beispiel. Suldana Siddiqui war sehr beeindruckend heute bei diesem Termin in der Bundespressekonferenz vom Verein Jugendliche ohne Grenzen, weil es ging ja auch in diesem Fall in Brandenburg um Jugendliche. Und da musste auch festgestellt werden, dass es eben immer mehr Kinder und Jugendliche sind, die eben auch Opfer dieser Übergriffe werden. Und das hat sie auch zu dieser Aussage animiert.
Wir es mit langsamen Ermittlungen durch die Polizei zu tun haben, Haftanträge von Staatsanwaltschaften nicht gestellt, Gerichtsverfahren verschleppt oder eingestellt werden. Dieser Umgang, das Versagen der Behörden und das Wegschauen der Gesellschaft sendet genau zwei Signale. Den rechten GewalttäterInnen und ihrer Szene wird gezeigt, dass ihre Taten keine Konsequenzen haben und sie damit wahrscheinlich noch darin ermutigt und bestärkt werden, weiterzumachen, während zeitgleich den Betroffenen vermittelt wird, dass sie weder von der Polizei noch von der Justiz verteidigt und geschützt werden.
Das war eben der Haupttenor heute dieses Termins. Also Behörden, Justiz und Politik hätten nicht genug Bewusstsein für rassistisch motivierte Gewalt. Oft wird das einfach dann als irgendetwas anderes, als Alltagsgewalt, als situationsbedingte Gewalt oder ähnliche Übergriffe wahrgenommen, aber eben nicht genug als genau das, was es ja oft dann eben auch ist, nämlich Rassismus. Das würde schon beim Erfassen der Fälle beginnen, vom Polizeibeamten vor Ort über die Staatsanwaltschaft bis hin zur Richterschaft würde Rassismus eben oft nicht erkannt. Und das war übrigens auch Thema, das ist interessant, bei Doris Liebscher. Sie ist Ombudsfrau für das Berliner Antidiskriminierungsgesetz und fordert da eben auch mehr Bewusstsein in der Justiz.
Und es ist eben nicht verpflichtender Teil bis jetzt in Deutschland, in der juristischen Ausbildung, sich mit Rassismus und Antisemitismus und anderen Formen von Hassgewalt zu beschäftigen. Ja, das ist schon eine krasse Leerstelle, ja.
Also das ist der Tenor tatsächlich, dass da vieles noch nachgeholt werden muss, dass es auch ja mehr Bildungsangebote geben muss. Das war übrigens von Nancy Faeser, vielleicht das noch kurz zu hören in dem Termin gleich danach. Die wurde natürlich auch auf diesen Vorfall in Brandenburg angesprochen, die Bundesinnenministerin. Und sie, auch wenn es jetzt gar nicht ihr Bereich ist als Innenministerin, aber forderte auch mehr politische Bildung.
Ich bedauere sehr, dass in vielen Bundesländern die politische Bildung zurückgefahren wurde im Unterricht. Ich halte das für einen ganz wichtigen Bereich der Prävention solcher Taten. Und zwar möglichst früh ansetzen.
Ja, soweit die Bundesinnenministerin.
Okay, ja, Wladimir Balzer, vielen Dank für diesen Überblick. Sasan Chebli, wenn Sie das hören, also auch gerade so dieser Vorwurf, der mitschwingt gegenüber Politik, Behörden, können Sie das nachvollziehen?
Nicht in der Pauschalität, aber also ich finde, dass in den letzten Jahren tatsächlich viel passiert ist in der Politik, in der Wahrnehmung von Rassismus insgesamt. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo sich Politikerinnen ja geweigert haben, das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Ja, heute reden wir ja offen darüber, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Also spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke, finde ich, hat sich in der Politik wirklich was bewegt in der Wahrnehmung. Und nichtsdestotrotz würde ich schon auch sagen, dass es an Sensibilität an der einen oder anderen Stelle fehlt, an Fortbildung, an Erkennung von rassistischen Straftaten, antisemitischen Straftaten in der Polizei, bei der Justiz, dass es da von Land zu Land unterschiedlich ist. Also ich merke das ja auch, wenn ich Anzeigen stelle über digitale Gewalt und wie da unterschiedlich damit umgegangen wird. In dem einen Bundesland wird es erkannt und auch geahndet, in dem anderen Bundesland ist das Meinungsfreiheit. Und das ist wirklich problematisch. Da würde ich mir wünschen, dass wir insgesamt mehr Anstrengungen tätigen in der Sensibilisierung, der Erkennung von Rassismus, von digitaler Gewalt, von Hasskriminalität und wir da nicht so Unterschiede haben, je nach Bundesland.
Darf ich da gerade mal fragen, also Unterschiede nach Bundesländern? Wir haben jetzt hier auch gerade wieder auch bei dieser Pressekonferenz, bei diesem Thema starken Blick nach Ostdeutschland. Jetzt bin ich gerade frisch sensibilisiert von meinem letzten Gespräch mit Dirk Oschmann, der ja gerade diesen Bestseller geschrieben hat, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, wo er sich eben auch beklagt über diese stereotypen Bilder. Wie ist es in Ihrer Wahrnehmung?
Ich habe hier, wenn ich bei unterschiedlicher Wahrnehmung und Umgang gesprochen, meine ich ehrlich gesagt gar nicht Ost-West. Mhm. Ich habe jetzt in Heilbronn zum Beispiel, eine Richterin hat entschieden, dass eine übelste Beleidigung gegen mich Meinungsfreiheit ist. Das ist nicht Osten. Also da würde ich gar nicht so den Schnitt so radikal machen. Ich war selber nach den Ausschreitungen in Chemnitz, wir können uns erinnern, da vor Ort und habe mit der Zivilgesellschaft gesprochen, habe mit Schülerinnen gesprochen, habe unglaublich engagierte Menschen gesehen, die eben genervt sind von diesem Bild, dass sie alle als rechte Loser gesehen werden. Und da müssen wir auch aufpassen. Mhm. Aber wir haben es gibt Zahlen, die wir auch nicht leugnen können. Und auch da müssen wir ganz konkrete, angepasste Antworten als Politik finden.
Wladimir, wie wurde denn da auf der Pressekonferenz damit umgegangen mit dem Thema?
Na, die Thematik Ost-West hat auch keine zentrale Rolle gespielt. Es wurden einfach nur Zahlen genannt. Da ging man recht nüchtern ran und sagte eben tatsächlich, dass pro Einwohner, und das sind zumal die Zahlen dieser Vereine, die da zusammengetragen worden sind, pro Einwohner der Osten einfach vorne ist. Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Bundesländer, die genannt worden sind, aber zum Beispiel auch Berlin. Bestimmte Stadtteile ganz besonders, auch Hamburg, das wäre nochmal sozusagen etwas aus dem Westen, aber was insgesamt das angeht, sind die ostdeutschen Flächenländer vorne und das ist natürlich etwas, was im Demokratiefördergesetz, was ja nun hoffentlich in diesem Jahr endlich kommen wird, was ja nun auch durch das parlamentarische Verfahren geht, vielleicht auch adressiert wird. Das ist auch etwas, was heute gefordert wurde, gerade so auf dem ostdeutschen Land, dort diese Antidiskriminierungsangebote, die Hilfsangebote, die Beratungsangebote auszubauen, sie tatsächlich auch zu verstetigen, dass diese Vereine, die es heute auch nochmal erwähnt haben, nicht jedes Jahr einen neuen Antrag stellen müssen für Projekte hier und da, sondern tatsächlich auf einer Grundlage wirklich arbeiten können, mit Lehrerinnen und Lehrern arbeiten können, mit Polizisten vor Ort arbeiten können, vielleicht auch mit der Staatsanwaltschaft. Also wirklich Ansprechpartner sind, Vertrauenspersonen vor Ort sind. Ich glaube, das ist auch zentral, gerade so in ländlichen Bereichen Ostdeutschlands, wo viel auch in Infrastruktur weggefallen ist, Ansprechpartner weggefallen sind und ja, vielleicht auch eher so rechte Rattenfänger dann versuchen, das auszunutzen.
Sausan Cebli ist mein Gast heute, Sozialdemokratin, über 10 Jahre aktiv in der Politik in verschiedenen Rollen, beim Berliner Senat als Grundsatzreferentin, dann, wir haben jetzt verschiedene Stationen schon stichpunktartig gehört, stellvertretende Sprecherin beim damaligen Außenminister Steinmeier und wie eben schon erwähnt, bis 2021 Staatssekretärin im Berliner Senat, eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, die in der Öffentlichkeit stand, eine Politikerin, die sehr viel Anfeindung über sich ergehen lassen musste. Und die das ihrerseits jetzt aufgeschrieben hat, eben auch aufzeigen will, was sich ändern müsste in dem Buch Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Frau Cebli, erstmal die Frage vorweg, war das eine Überwindung, so ein Buch zu schreiben?
Ja, tatsächlich. Und ich hätte es wahrscheinlich nicht so schreiben können, hätte ich nicht die Unterstützung von Miriam Stein gehabt, die tief gebohrt hat, gerade wenn es um persönliche Geschichten ging. Und ich lese ja viel von dem Hass nicht, der mich erreicht. Und um dieses Buch zu schreiben, hat sie das tatsächlich gemacht. Und das war schon nicht ganz einfach.
Ja, also weil Sie sagen, Sie lesen viel davon nicht, aber dann gibt es ja auch Beispiele in diesem Buch, die dann aufgeschrieben wurden, weil, und das schreiben Sie auch, Sie gedacht haben, eigentlich wollen Sie es nicht reproduzieren und wieder aufführen, aber um das Leuten deutlich zu machen, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gerade für Menschen wichtig, die sich nicht so in diesen sozialen Netzwerken, Twitter und so bewegen. Das ist schon eine andere Qualität auch der Beleidigung, oder?
Absolut, Ich mache auch die Erfahrung jetzt auf Lesungen, dass viele Menschen total schockiert sind, weil sie sich gar nicht vorstellen können, wie es ist, permanent so viel Hass abzubekommen, übelste Beleidigungen, Diffamierung, ja auch Drohungen, Morddrohungen und dann auch physische Gewalt. Die Leute können sich das überhaupt nicht vorstellen. In der Tat habe ich im Buch ja nur ganz wenig zitiert, weil ich eben genau wie Sie sagen, das nicht reproduzieren will, weil man würde den Leuten, die haten, ja auch so viel Macht über einen geben, wenn man das täte. Und deswegen lese ich auch sehr wenig von dem, was mich da erreicht. Auch weil es mich zu sehr belasten würde, emotional. Aber es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ganz viele können sich das nicht vorstellen, wie das ist. Und ganz viele sehen Hass im Netz so auch noch als Nischenthema, mit dem sie gar nichts zu tun haben, wenn sie nicht betroffen sind. Und nicht als das, was ich sehe in dem Thema Hass im Netz und digitale Gewalt. Für mich ist es etwas, was uns als Gesellschaft insgesamt betrifft, was unsere Demokratie betrifft, was unser Leben und unsere Art, wie wir miteinander zusammenleben wollen, betrifft. Es betrifft jeden Einzelnen von uns, weil Hass im Netz ja auch töten kann. Und dann geht es uns alle etwas an.
Ich hätte jetzt sonst an der Stelle gesagt, warum nicht einfach ausschalten? Also Sie haben die Entscheidung getroffen, als Sie dann eben Staatssekretärin wurden, 2016. Ich gehe auf Twitter, ich gehe in dieses Netzwerk, weil Sie da eben auch die Debatten mitführen wollten. Es gibt ja einige, die aus unterschiedlichsten Gründen, aber eben gerade auch wegen der Anfeindung entschieden haben, da bin ich nicht mehr. Ich entziehe mich dem und ja, unterm Strich können wir sagen, das ist natürlich schon ein gewisser Teil der Gesellschaft, der sich da aufhält, aber der nach wie vor, gerade wenn wir über diese Menschen sprechen, die mit so viel Hass reingehen, ja, ein relativ kleiner Teil, kann man die nicht rechts liegen lassen?
Also wenn man sich die Zahlen anschaut, über die Hälfte der Menschheit tauscht sich im Schnitt 2,5 Stunden am Tag in den sozialen Medien aus. In Deutschland haben 80 Millionen, nutzen 80 Millionen das Internet. Ganz viele sind in den sozialen Medien unterwegs, auch in Deutschland. Diese Zahlen zeigen, dass die Zukunft unserer Demokratie im Internet verhandelt wird. Und wir können dann nicht einfach sagen, wir überlassen es denjenigen, die sie zerstören wollen, unsere Demokratie. Sondern wir müssen diesen Raum für uns zurückerobern. Wir haben viel zu lange zugeschaut, wie vor allem rechte Netzwerke das Netz für sich gekapert haben, wie sie organisiert, orchestriert Hassattacken gegen Demokratinnen fahren. Und wir haben nur zugeschaut, wie auf Facebook sich entwickelt zu einer Plattform, in dem inzwischen so viel Hass steht, und haben als Politik da auch viel zu spät reagiert. Und deswegen ist für mich der Ausstieg eben keine Option. Ich bin überhaupt der Meinung, dass so Kapitulation selten die richtige Antwort sind, sondern dass man versuchen sollte, zu kämpfen für etwas, wofür man steht. Und ich finde vielleicht der letzte Punkt. Für mich sind soziale Medien, ist Twitter ein Kapital. Ich nutze es, um meiner Meinung Gehör zu verschaffen. Ich benutze es, um gehört zu werden über Themen, die mich politisch bewegen und wo ich meine, auch was zu sagen zu haben und wo ich gehört werde. Und das Kapital gebe ich nicht einfach so auf. Und ich glaube, das Letzte, man muss schon sehr privilegiert sein, um sagen zu können, Social Media hat nichts mit mir zu tun und ich ziehe mich jetzt einfach zurück. Was sagen wir den Menschen in der Ukraine oder den Frauen im Iran, die Videos posten auf Instagram, die uns bitten, ihre Videos zu verbreiten auf Twitter, damit wir überhaupt wissen, was in diesem Land passiert. Soziale Bewegungen wurden groß in den sozialen Medien. Das ist wirklich, da zu sagen, ja, lasst es sein mit Social Media, das ist nicht unseres und wir ziehen uns zurück, ist echt, das ist eine Position, die man nur machen kann, wenn man sonst sehr privilegiert ist, würde ich sagen.
Was muss denn passieren? Sie machen sich darüber ja auch Gedanken, ne, und machen da ja so verschiedene Felder auf, also einerseits so gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich, aber auch politisch.
Absolut. Zum Glück hat die Politik in den letzten Jahren reagiert. Heiko Maas damals als Justizminister hat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den Weg gebracht, wo es darum geht, die sozialen Plattformen dazu zu verpflichten, Hass zu löschen, das Beschwerdemanagement zu regulieren. Also dass alle Userinnen, die ein Tweet oder ein Post melden, auch eine Möglichkeit haben zu wissen, was damit passiert. Das ist bisher total intransparent. Wir wissen von Whistleblowerinnen, die da gearbeitet haben, Frances Haugen zum Beispiel, die hat bei Facebook gearbeitet und die hat das System dahinter beleuchtet und gezeigt, dass Facebook tatsächlich mit Hass auch Geld im Prinzip macht, weil Emotionen werden durch Algorithmen nach oben getragen und Emotionen produzieren Traffic, Traffic bringt Werbung und das bringt Geld. Und das System muss man durchbrechen. Politik hat das oder hat mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und jetzt auch in Europa mit einem Gesetz, das nennt sich Digital Services Act, wo es auch darum geht, die Plattformen dazu zu verpflichten, sich an Regularien zu halten. Ich glaube, da gibt es inzwischen das politische Verständnis dafür, dass diese US-Giganten nicht einfach tun und lassen können, was sie wollen in Europa, sondern dass wir hier Regeln haben und dass das Netz kein rechtsfreier Raum ist. Das ist total wichtig. Auf der anderen Seite, jenseits der Politik, das haben Sie angedeutet, sind wir auch als Userinnen gefragt, weil auch wir steuern die Apps mit, nicht nur die Apps steuern uns, wie wir uns verhalten, dass wir Solidarität zeigen, dass wir digitale Zivilcourage zeigen. Wenn wir auf der Straße sehen, wie jemand zusammengeschlagen wird, schauen wir ja auch nicht, bestenfalls schauen wir nicht einfach zu, wie das passiert, sondern rufen, wenn wir uns nicht trauen, einzuschreiten, die Polizei. Und wenn wir es nicht machen, ist das unterlassene Hilfeleistung und wir machen uns damit strafbar. Aber im Netz beobachten wir, wie jeden Tag vor unseren Augen tausende Menschen brutal zusammengeschlagen werden und schweigen. Und dieses Schweigen muss gebrochen werden. Und mein Aufruf im Buch ist, dass alle aufstehen und digital Zivilcourage zeigen.
Wir haben gerade über viel Unerfreuliches gesprochen hier mit Sausan Schäbli. Dinge, die sie in ihrem Buch aufgeschrieben hat, aufschreiben musste, laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Aber, ich habe es angedeutet, sie sind gerade auf Lesereise und haben da, das haben sie uns verraten, auch eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Darüber haben sie sich gefreut, nämlich bei einer Lesung in einer Schule vor Jugendlichen in der Nähe von Lüneburg. Was hat sie da gefreut?
Ja, es wird ja so viel über junge Menschen gebasht. Also sie werden ganz oft so in der öffentlichen Diskussion schlecht geredet. Unsere Jugend sei unpolitisch und uninteressiert und so. Und ich habe da junge Menschen getroffen, die mir so viel Kraft, so viel Hoffnung, so viel Zuversicht gegeben, auch in Zeiten, wo man ja selber das Gefühl hat, es wird alles immer schlimmer und schlechter. Und wir sind ja davon abhängig, dass diese jungen Leute das Land nach vorne irgendwie treiben und dafür sorgen, dass es demokratisch bleibt in Deutschland. Und ich habe eine engagierte Jugend erlebt, engagierte junge Menschen, die genau verstehen, dass da wie wichtig es ist, dass sie sich engagieren, dass sie Zivilcourage zeigen, dass sie sich gegen Rassismus stark machen. Und das ist eine Erfahrung, die ich gestern gemacht habe, aber das ist eine Erfahrung, ehrlich gesagt, die ich auch als Staatssekretärin immer wieder gemacht habe. Junge Menschen sind bereit, auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist wirklich schön zu sehen.
Heute ist der 9. Mai. Das ist traditionell der Tag, an dem Russland das Ende des Zweiten Weltkriegs feiert. Russland und auch viele andere Republiken, Länder, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind. In Moskau gab es Feierlichkeiten. Wladimir Putin, der dort aufgetreten ist, der gesprochen hat davon, dass der Westen einen Krieg gegen Russland entfesselt habe. Wir haben einen gewissen Kontrast dazu am 9. Mai in Kiew. Da ist Ursula von der Leyen zu Gast, die EU-Kommissionspräsidentin, die schon mal per Twitter abgesetzt hat, schön wieder in Kiew zu sein, wo die Werte, die uns wichtig sind, jeden Tag verteidigt werden. Sausan Schäbli, ist es gut, dass Ursula von der Leyen da heute ist?
Ich finde, es ist ein wichtiges Symbol der Unterstützung für die Ukraine. Auch wo wir zeigen, wir lassen die Ukraine nicht im Stich. Und ich finde das wirklich unglaublich stark, dass und auch richtig und wichtig, dass Europa in der ganzen Zeit zusammenbleibt und es überhaupt keine Anzeichen gibt, dass irgendjemand abrückt von der Position und auch von der Unterstützung für die Ukraine. Ukraine ist ja auch ein EU-Beitrittskandidat inzwischen. Und dass wir auch klar sagen, dass wir der Ukraine helfen, die Aufnahmebedingungen zu erfüllen, damit sie in den Kreis der europäischen Familie auch die Jure kommen kann. Das ist richtig, gerade an diesem Tag, dem Europatag und an einem Tag, wo Putin wie jedes Jahr natürlich seine Siegesparade fährt und in diesem Jahr, was die Ukraine angeht, ja nochmal ein anderes Wording benutzt hat für das, was er da macht. Er spricht offen vom Krieg. Also ganz wichtiges Signal, wichtiges Zeichen der Unterstützung für die Ukraine.
Übrigens interessantes Detail, in Moskau sollte es eigentlich auch so eine Flugshow geben zu der gezeigten Parade. Die wurde abgesagt. Gibt jetzt nur Spekulation darüber, warum. Möglicherweise, weil eben einfach das ganze Flugmaterial im Kriegseinsatz ist oder eben zerstört und kaputt. Aber darüber kann man nur spekulieren. Anderes interessantes Detail, und das beschreibt auch so ein bisschen den Weg der Ukraine Richtung Westen, den Sie da gerade auch schon angesprochen haben. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat jetzt laut drüber nachgedacht, den Feierlichkeitstag vom 9. Mai auf den 8. Mai zu legen, also sozusagen aus der sowjetischen Tradition auszubrechen. Das ist natürlich andererseits auch so ein bisschen schade, wenn man das Gefühl hat, dass Geschichte und eben auch sozusagen die Anerkennung für die Rolle damals der Sowjetunion und der Roten Armee, dass es heute in dieses Tagespolitische hineinkommt und dadurch so schwierig wird.
Ja, aber dafür ist nicht die Ukraine verantwortlich, nein, sondern der Aggressor ist auf der anderen Seite. Es hätte eine ganz andere Geschichte für die Ukraine geschrieben werden können, aber Putin hat sich für einen anderen Weg entschieden.
Sausan Schäbli, vielen Dank für diese Einordnung und für Ihre Zeit hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Politikerin, Sozialdemokratin, jetzt eben vor allem auch als Autorin unterwegs mit ihrem Buch Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank für die Einladung.